Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich nach uns sehnst, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass wir kommen dürfen. Danke, dass du uns Herzen gegeben hast, die sich sehnen nach dir. Und entfach du diese Sehnsucht immer mehr in uns. Lehre du uns durch dein Wort. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir sagen dir, komm. Komm, komm, wir brauchen deinen Dienst an unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Umfeld. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dich ausbreitest und dass du zunimmst. Amen. Wir haben uns letzte Woche mit diesem Thema beschäftigt, der Stand, den wir jetzt als Christen vor Gott haben. Die Bibel nennt uns geheiligt, Heilige, berufene Heilige. Wir sind abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt. Und gerade diese Beschreibungen, die ich uns gerade genannt habe, die nimmt Paulus, um die korinthische Gemeinde zu bezeichnen. Wenn man den Korintherbrief schon mal gelesen hat, kämen wir als allerletztes darauf hin, die Korinther so zu bezeichnen. Wir würden alles Mögliche über die Korinther sagen, aber definitiv nicht, dass sie geheiligte, berufene Heilige, abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sind. Aber Paulus sieht tiefer. Paulus sieht, was bei den Korinthern im Inneren geschehen ist. Sie haben eine vollkommen neue Beziehung, einen vollkommen neuen Stand vor Gott bekommen, nicht mehr Sünder, das waren sie einst, sondern sie sind neu gemacht, geheiligt. Früher getrennt von Gott, geistlich tot und gegen Gott gerichtet, Feinde Gottes, jetzt sind sie versöhnt, geheiligt und geistlich lebendig gemacht. All das geschehen in ihrer Hinwendung, in der Bekehrung zu Christus. Und wenn wir das so hören, dann ist das vielleicht für uns erstmal einfach nachzuvollziehen, aber wenn wir uns selber betrachten und unser Herz da drin sehen und vielleicht wir das auf unser Leben beziehen müssten, dann geht uns das, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht von den Lippen oder noch schwerer ins Herz. Dass wir selber für uns sagen, wir sind Geheiligte, wir sind berufene Heilige. Das ist doch was, wenn wir in unser Leben schauen, das passt nicht. Weil wir immer wieder mit Sünde im eigenen Leben konfrontiert werden. Weil wir immer wieder erleben, dass wir fallen, dass wir straucheln, dass wir uns verführen lassen. Wir schauen auf uns und sehen alles gar nicht so heilig, wie es vielleicht sein müsste. Deswegen zweifeln wir häufig, wir trauen vielleicht dem, was da Gottes Wort über uns sagt, nicht. Schlicht, wir glauben es nicht, was die Bibel über uns sagt. Unser Verständnis ist, es muss vor aller Welt sichtbar sein und wir müssen am besten mit einem Heiligenstein ein bisschen überspitzt durch die Kante laufen, damit es wirklich jeder sieht. Gottes Verständnis, was Gott sagt, ist wahr, das hat Geltung und das ist das, was für dein Leben ab sofort gelten soll. Egal, wie es nach außen hin aussieht. Paulus ruft uns im 2. Korinther 5, Vers 7 auf, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Nicht darauf zu vertrauen, was uns vor Augen steht, sondern aus Glauben heraus zu leben. Und geistliche Dinge, die machen nicht immer menschlich Sinn. Die sind nicht sofort menschlich immer erklärbar und nachvollziehbar. Meistens im Rückblick verstehen wir, was Gott getan hat. Und es braucht aber in dem Moment erstmal dieses Glauben und dieses Vertrauen und dieses Loslaufen auf das Wort Gottes hin, um zu merken, dass wir dort richtig sind und dass Gott zu vertrauen ist und glaubwürdig ist. Wir glauben, dass Gott uns vergeben hat. Gleichzeitig zweifeln wir aber, dass Gott uns neu gemacht hat. Wir glauben, dass uns Vergebung gegeben ist, aber dass wir jetzt wirklich in eine neue Stadt gekommen sind, das fällt uns manchmal schwer. Und da ist meine Frage, warum unterscheiden wir genau da? Warum machen wir uns zum Richter über diesen Dingen? Wäre es nicht besser, da Gott einfach Recht zu geben und zu sagen, dass was er sagt, das stimmt? Und ihm darauf zu folgen, auch wenn wir manches nicht verstehen? Kann es sein, dass wir in diesen Punkten noch zu sehr auf uns schauen, auf das, was da noch brach liegt oder was da noch nicht so nach außen mit Hochglanz poliert ist, wie wir es uns vielleicht wünschen würden oder wie wir ja als Christen vermeintlich sein sollen. Wir schauen auf uns und sehen, und wir vertrauen unserer Erfahrung im Endeffekt dann mehr als Gott. Kann es sein, dass wir da eine gründliche Bekehrung noch brauchen, wirklich ein Abwenden von uns, hinwenden zu Gott erstmal, ihn anschauen, ihm Recht geben, das, was er sagt über uns, in unser Leben und über unser Leben stellen und daraufhin loslaufen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir dem zurückbleiben, werden wir ein Leben in der Niederlage führen. Wir werden immer wieder zurückfallen, wir werden immer wieder in Dinge hineintappen, weil eben das Fundament nicht stimmt. Das ist genau das, was wir letzte Woche, in Größe und Fülle einfach uns angeschaut haben. Das ist nur mal ein kurzer Abriss von dem, was letzte Woche war. Wer die Predigt noch nie gehört hat und jetzt neugierig ist, findet sie auf der Webseite und könnt dort gern nochmal nachhören. Das ist wichtig. Und jetzt wollen wir uns mit dem Thema Heiligung im Leben des Christen beschäftigen. In der Theologie wird es progressive oder fortschreitende Heiligung genannt. Das könnt ihr von mir aus wieder vergessen. Was aber bei diesem Begriff wichtig ist, der macht deutlich, da nimmt was zu. Da bildet sich was aus. Da entwickelt sich was. Und das wollen wir uns angucken, wie kann das funktionieren, wie sieht das aus. Vom Wortbegriff Heiligen, Weihen her, da ist der Gedanke dahinter, wir denken, wir werden heilig, indem wir so viel wie möglich Dinge nicht tun. Wir versuchen irgendwie von was wegzukommen und versuchen selber irgendwie uns immer weiter davon wegzunehmen, in der Hoffnung, dass das dann heilig ist, dass wir dann heiliger werden. Vom Wortstamm der Heiligung her, von dem Begriff im Hebräischen, in der Bibel, ist es so, du wirst als Heiliger erklärt. Und die Folge dessen, dass du als Heiliger erklärt bist, das wirst du abgesondert, du trennst dich nach und nach von dem Profanen, von dem Irdischen. Das heißt, es geht erstmal eine Heiligerklärung, eine Heiligsprechung, jetzt nicht katholisch voraus, sondern es muss ja erst dort was passieren, was über dich ausgesprochen wird und danach handelst du anders. Die Bibel fordert uns auf in Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung und Gott sehen, wie er ist, ihn zu betrachten, vor ihm zu stehen und vor ihm stehen zu können, hat was mit einer Heiligung zu tun. Warum? Gott hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Und da, wo noch sündige Verhaltensweisen in uns sind, wo wir noch falsche Denkmuster haben, dort manövrieren wir uns immer wieder raus. Und dort können wir vor Gott nicht auf Dauer bestehen, weil wir immer wieder versucht werden, weil wir immer wieder zurückfallen. Und deswegen brauchen wir es, dass wir in den Prozess kommen, wo Gott uns heilig macht. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, damit startet's. Die Folge, dass ihr der Unzucht, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, fernhaltet, entfernt. Das heißt, Gottes Wille, Heiligung, die Folge dessen ist, dass wir von dem Bösen, hier ist es Unzucht, weggehen, uns entfernen. Und wohin entfernen wir uns? Zu ihm. Wir gehen zu ihm hin. Wenn wir über Heiligung sprechen im Leben des Christen, in dieser fortschreitenden Heiligung, dann müssen wir verstehen, wer ist es, der heiligt. Hesekiel 36, 25 bis 27 sagt dort, und ich möchte euch bitten, jetzt wenn ich diesen Text vorlese, mal darauf zu hören, immer wieder auf dieses Ich will. Gott spricht dort immer wieder Ich will und hört dann mal drauf, was will Gott eigentlich alles. Ab Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 3 Verse und Gott sagt hier immer wieder, ich will. Ich will reines Wasser über dich sprengen. Du wirst rein sein. Ich will dich reinigen von allen Götzen, von aller Unreinheit. Ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dir einen neuen Geist in dein Inneres legen. Das steinerne Herz herausnehmen, das in ein fleischernes Herz hineingeben. Und ich will, dass du in meinen Satzungen, und ich will bewirken, dass du in meinen Satzungen und Rechtsbestimmungen wandelst und sie tust, sinngemäß, dass du die Gebote Gottes hältst. Dass du ein Leben führst nach seinem Wohlgefallen. All das will Gott in dir tun. Wenn wir von Heiligung sprechen, denken wir ja immer erstmal, was müssen wir dort tun? Aber wenn wir nicht begreifen, dass Gott erstmal Grundlegendes tun muss, auch im Prozess der Heiligung, dann werden wir selber versuchen und werden uns selber abmühen und werden selber daran Schaden nehmen und werden immer frustrierter. Hebräer 13, Vers 20, 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor Gott, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist spannend, was er hier sagt. Er rüste euch aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tun könnt. Wie tut ihr seinen Willen? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Also ich finde das einen ganz spannenden Satz hier vom Hebräerbriefschreiber. Man könnte denken, er ist von Paulus so schön verschachtelt, wie der ist. Er rüste euch aus zu jedem guten Werk, damit wir den Willen Gottes tun können. Wie tun wir den Willen? Indem er in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir brauchen es, dass Gott in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Und Heiligung ist vor ihm wohlgefällig. Ihm ähnlicher werden. 1. Petrus 1, 2. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Hier zeigt uns Petrus, wir sollen in der Heiligung des Geistes sein. Und damit meint es nicht irgendeinen wabernden Geist, der undefiniert ist, sondern es meint den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ja im Wort schon irgendwo heilig drin. Er ist gekommen, um uns heilig zu machen. Erinnert euch nochmal an Hesekiel 36, ich will meinen Geist in euch legen und ihr werdet in meinen, und ich will bewirken, dass ihr in meinen Rechtsbestimmungen und Satzungen wandelt. Wir brauchen den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist es, der in uns es wirkt, der es in uns hervorbringt, der in uns diese Dinge tut. Und wenn wir das verstehen, dann pflegen wir Gemeinschaft mit diesem Geist. Und dann wissen wir gehen in Gottes Gegenwart und sagen, oh Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du in mir wohnst. Danke, dass du dieses Leben Gottes in mir zur Entfaltung bringst. Danke, dass du diese Dinge in mir tust, die ich mir selber nicht tun kann. Ich bin so abhängig von dir und ich mache mich fest in ihm. Eine letzte Bibelstelle zum ersten Punkt, 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch, vollkommen, durch und durch, vollständig. Das ist Gott, das ist das, was Gott dir zuspricht. Das ist das, was Gott dir erstmal sagt. Und ich denke, allein von den 4 Bibelstellen verstehen wir, Heiligung funktioniert nur in der direkten Gegenwart Gottes. Ich habe uns da ein schönes Bild mitgebracht, ein schönes Beispiel, was, denke ich, die meisten von uns nachvollziehen können. Du hast ein Auto und das ist kaputt. und du merkst, da ist irgendwas faul dran. Was machst du? Du schaffst es in die Werkstatt und sagst von mir aus, hier, ich merke, wenn ich Auto fahre, hinten die rechte Achse, da ist irgendwas kaputt, da ist irgendwas schief, guckt mal bitte nach, was da ist. Und du kommst mit einem Symptom und gibst das in die Werkstatt und sagst, bitte kümmert euch darum. Und dann wirst du nicht die ganze Zeit, außer du bist jetzt vielleicht vom Fach, ich weiß nicht, wie weit das für Micha dann schwierig ist, oder für einen Heiko, die wissen, was man dann eigentlich machen müsste oder es auch selber machen könnten. Du wirst nicht die ganze Zeit als Otto-Normalverbraucher daneben stehen und sagen, müsst man die Schraube hier noch ein bisschen anziehen oder wie ist denn das hier? Du machst dem Mechaniker keine Vorschläge. Also ich habe das bei meinem Bruder mal versucht, seitdem nimmt er mich nicht mehr mit, weil ich ja wirklich keinen Dunst habe. Aber es ist halt so, das heißt, du gibst dein Auto, du gibst es in die Gewalt dessen, der es kann und der dir angeboten hat, sich darum zu kümmern. Und der genau weiß, was Phase ist. Und das ist dieses Bild, Gott sagt uns, hey, ich will euch heilig machen, ich will bewirken, dass ihr in meinen Satzungen, in meinen Rechtsbestimmungen wandelt. Ich will euch heiligen. Ich will euch heiliger machen. Was ist unser Auftrag? Unser Herz, unser Innerstes, Gott hinzugeben. Und vielleicht kommen wir mit so einem Symptom, dass wir sagen, oh, ich fahre übelst schnell aus der Haut, wenn mir irgendwas nicht passt. Dann habe ich immer mal so ein bisschen Jähzorn. Zieht es mir einen Stecker und dann leidet alles um mich herum. Und ich weiß, das ist nicht gut und ich habe alles probiert, Lavendel geschnüffelt oder so, in der Hoffnung, dass es besser wird. Und ich krieg's aber nicht gebacken. Und dann hörst du das und gibst dich jetzt Gott hin und sagst hier im Bild, ich bringe das Auto in die Werkstatt und sag, ich habe immer mal das Problem, dass es ganz schön rammelt, da irgendwas, vielleicht ist die Bremse fest oder so. Und jetzt fängt plötzlich Gott an und geht in dich hinein und du merkst, dass er plötzlich über etwas spricht in deinem Leben, wo du sagst, nee, warte mal kurz, wir haben hier das Problem mit dem Jähzorn. Nicht das andere. Und Gott sagt aber, na, wenn du das gelöst haben willst, müssen wir uns erstmal darum kümmern. Was ist dann unseres? Sind wir der Meinung, nee Gott, wir müssen Gott Vorschläge machen, wie wir jetzt das Problem zu lösen haben, weil wir wissen es ja schon viel besser und wir wollen ja bloß das gelöst haben? Oder kann es sein, dass Gott dir sagt, hey, die Quelle dessen steht hier hinten irgendwo. Wenn du das loshaben willst, dann muss ich hier ran. Und Gott legt da was auf dein Herz oder nimmt da einen Finger und tippt da auf was rum und du merkst, oh, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann ist die Frage, vertrauen wir Gott? Glauben wir ihm, dass er es gut mit uns meint? Das ist vielleicht erstmal so ein kleines Beispiel oder so ein, was, wo wir jetzt versuchen, in diesem Horizont weiterzudenken. Und jetzt gehen wir rein. Was ist jetzt aber unser Auftrag noch dazu? Was haben wir noch zu tun in dieser Zeit? Wir geben uns Gott hin. Das ist das, was Römer 12, Vers 1 bis 2 sagt. Das ist der erste Vers, den lese ich uns zuerst, den zweiten dann kurz danach. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich finde das jedes Mal spannend. Paulus macht die ersten 11 Kapitel und in der Theologie beziehungsweise in der Bibel, Bibelwissenschaft beziehungsweise in ja, dem Wissenschaftlichen, wo man die Bibel ein bisschen studiert, wird gesagt, die ersten 11 Kapitel sind die Zusprüche, die Gott bringt, wo er den Christen sagt, wer sie in Jesus sind und ihnen zuspricht, wie er sie sieht, wie Gott sie sieht und ganz viel da, ich sag mal, hineinspricht. So, was ist ihr Stand, wenn man nochmal von dem Begriff herkommt. Und ab Kapitel 12 kommt der paränätische Teil, so nennt sich das offiziell. Das ist der ermahnende Teil. Da kriegen die Christen gesagt, wie sie jetzt angesichts dessen, was Paulus ihnen in den ersten Kapiteln geschrieben hat, wie sie jetzt handeln sollen. Und da fängt Paulus an mit, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das, was du darbringen sollst, eigentlich gar nicht das ist, wie du theoretisch bist, rein menschlich gesprochen. Du sollst lebendig sein, heilig und Gott wohlgefällig. Und das ist all das, was wir als Sünder, wenn wir uns so betrachten, nicht sind. Als Sünder sind wir geistlich tot Wir sind definitiv nicht heilig und wir sind auch Gott nicht wohlgefällig. Das heißt, wenn wir uns hier so darbringen sollen, wie Paulus das sagt, dann muss Gott vorher in uns was getan haben. Nämlich er muss uns angenehm gemacht haben vor Gott. Und das passiert durch Christus. Und so geben wir uns hin. Und dieses Leben, was dort neu geworden ist, ist ja genau darauf ausgerichtet. Es ist auf Gott hin ausgerichtet. Und dann ist es nur natürlich, dass wir uns so Gott hingeben und ausliefern, weil wir wissen, unser Leben, unsere ganze Identität, das, was in uns neu geworden ist, das ist dafür geschaffen, dass es Gott gehört, dass es ihm wohlgefällig ist, dass es ihm nachfolgt, dass es nach ihm trachtet. Und die Konsequenz ist dann, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, was ist dieser Weltlauf, die fleischliche Art und Weise zu leben, unabhängig, selbstbestimmt, selbstverherrlichend, alles, was, wo ich mein Selbst pflege und wo ich im Endeffekt Gott nicht dazu brauche. Das sollen wir nicht machen. Davon sollen wir uns trennen, uns dem nicht anpassen, sondern lasst euer Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Geistes. Wir sollen Gott erlauben, unser Denken zu verändern, unseren Sinn zu erneuern. Und vielleicht ist es so, dass du ein Verhalten bei dir beobachtest, Jezorn, was dir immer wieder aufstößt und wo du weißt, das ist nicht gut. Und Gott sagt, wenn du das gelöst haben willst, müssen wir an dein Denken ran. Müssen wir an die Muster ran, die du von Jahr, Tag, ein Tag ausgelernt hast. Und dort müssen wir neu denken lernen. Dort müssen wir neu lernen, Dinge hineinzusprechen. Dass du es nicht brauchst, wenn du jezornig bist, um gehört zu werden, als Beispiel. Sondern dass ich dich höre, weil ich dich liebe und weil ich dich angenommen habe. Das wäre jetzt ein Muster, eine Möglichkeit. Wir müssen unser Denken verändern. Das ist unsere Aufgabe. Wie machen wir das? Wir gehen ins Wort Gottes. Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Im Psalm heißt es, in deinem Licht sehe ich das Licht. Dein Wort ist dein Licht auf meinem Weg. Das meines Fußes Leuchte. Wir brauchen dieses Licht des Wortes Gottes, um dort zu sehen, wer wir sind, um zu sehen, wo wir noch nicht das glauben, noch nicht so uns verhalten, noch nicht so denken und immer wieder neu das von Gott übernehmen und sagen, du hast recht, ich gebe dir recht und ich will das in meinem Leben mehr und mehr verstehen und verinnerlichen und nicht nur hier oben irgendwelches Wissen abspeichern, sondern mein ganzes Wesen prägen lassen. Epheser 5, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Kennt vielleicht so einen See, wenn der klar liegt, dann kann man sich da drin spiegeln. Dann sieht man sich da drin. Das passiert, wenn wir ins Wort Gottes schauen. Wir sehen, wie wir sein sollen, und wir erkennen, wie wir nicht sind. Dann ist es die Einladung Gottes, mit allem zu sagen, komm zu mir. Vertrau dich mir an. Das ist immer wieder dieses Rufen, dieses Werben durchs Alte Testament. Dieser Ruf Gottes, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wie halsstörrisch und wie widerspenstig war dieses Volk. Und wie widerspenstig und halsstarrig sind wir teilweise. Obwohl wir ganz andere Voraussetzungen haben. Das Letzte, was ich heute als noch Gedanken mitgeben möchte. Unser Auftrag ist der Kampf um unser Herz. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles andere behüte, bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das hatte Salomo schon erkannt. Das Herz, das Zentrum eines gelingenden Lebens. Wenn dieses Herz betrübt ist, wenn dieses Herz gebrochen ist, wenn dieses Herz gekettet ist, dann wird es so sein, dass das Leben nicht in vollem Maße kommt. Aber da, wo wir unser Herz behüten, da, wo wir es bewahren, bewachen, wo wir sorgsam damit umgehen, davon geht das Leben aus. Und wenn wir dann wissen aus Hesekiel 36, Gott hat uns ein neues Herz gegeben, das Steinerne weggenommen, das Fleischerne eingesetzt, dann ist es was, wo wir dankbar dafür sein dürfen. Wo wir verstehen, hey, wir haben ja von Gott was anvertraut bekommen und damit sollen wir sorgsam umgehen. 1. Johannes 3, Vers 29, 22, 19 bis 22, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Wir stillen unser Herz vor Gott. Weil wir immer wieder erleben, Vers 20, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott doch größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Die Krux in der Heiligung ist, wir geben uns Gott hin und wir sagen, Problem, und Gott fängt an, in uns zu wirken. Und auf diesem Weg, wo wir uns Gott hingeben und das immer wieder tun und sagen, Gott, das soll geändert werden, das muss weg, ich sehe, dass es in deinem Licht nicht gut ist, und Gott anfängt zu wirken, gehen wir einen Schritt und fallen vielleicht mal wieder hin. Wir gehen einen Schritt und merken, wir haben wieder versagt. Und dann ganz, ganz schnell passieren, dass unser Herz uns verdammt, uns verurteilt und sagt, du hast es wieder nicht hingekriegt, du hast es wieder nicht geschafft, du hast wieder versagt. Und dann stillen wir unsere Herzen in Gott. Wir stillen unsere Herzen mit diesen Bibelstellen, so ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist keine Verdammnis mehr. Ja, wir sind auf dem Weg und ja, wir machen Fehler. Aber ja, wir dürfen immer wieder diese Gnade und diese Vergebung und diese Barmherzigkeit Gottes erleben. Und auch wenn wir einen Fehler machen, und gerade da, Gott hat uns nicht erlöst, dass wir perfekt sind. Gott hat uns erlöst, dass wir seine Kinder sind und ihm nachfolgen. In aller Gebrochenheit. In allem, wo wir auch immer mal wieder fallen. Der erste Johannesbrief, in Kapitel 1, 1 und 9, 1 Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir werden immer mal Fehler machen. Aber dann ist Gott treu und gerecht und wir erleben wieder diese vergebende Gnade. Wir erleben wieder, dass Gott uns annimmt. Wir erleben wieder, dass er barmherzig mit uns ist und gnädig und treu und geduldig. Und allein dieses Erleben von bedingungsloser Liebe, das wird was von uns verändern. Das wird was in uns brechen, nämlich diesen Stolz, dass wir es doch selber können. Diesen Stolz, dass wir unabhängig sind und dass wir es irgendwie selber hinkriegen. Und dann zu erleben, wie Gott uns immer wieder annimmt, immer wieder aufnimmt. Und uns nicht nur vergibt, sondern uns auch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir werden reingewaschen. All dieser ganze Rotz fällt ab. Und wir erleben das und wir dürfen das erleben, wir dürfen das erfahren. Das ist was, das spüren wir dann auch. Und deswegen ist es gut, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, in diesem Prozess jemanden zu haben, wo ich miteinander bete. Wo ich immer mal jemanden habe. Ich, wie gesagt, mit der katholischen Theologie habe ich so manchmal meine Probleme, aber die haben sich was bewahrt. Und das ist das Ding von Beichte. Die Form finde ich komisch, aber das Anliegen darin finde ich sehr sinnvoll. Dass man jemanden hat, mit dem man betet. Wo man Buße tun kann, wo man Vergebung zugesprochen bekommt und immer wieder neu auch angespornt wird und zugesprochen bekommt, Gott liebt dich trotzdem. Gott sieht dich und Gott ist auf deiner Seite. Und dann diese Reinigung zu erfahren, das setzt dann immer wieder frei, das ist immer wieder unglaublich gewaltig. Ein letzter Gedanke, damit komme ich zum Schluss. Als ich vor uns diese Bibelstellen vorgelesen habe, wer heiligt? Gott ist es, der heiligt. Fand ich es ganz spannend, dass in diesen Bibelstellen, das mir dann aufgefallen, das erste Mal, dass dort jedes Mal steht, der Gott des Friedens. Er heilige euch. Oder jagt dem Frieden nach und der Heiligung, und in denen niemand Gott sehen wird. Auch da Frieden und Heiligung zusammenhängt. Ich kann das aus meinem Leben immer mehr sagen, dass in den Punkten, wo ich keinen Frieden habe innerlich, da merke ich, dass Gott noch nicht drin ist. In den Punkten, wo mir Frieden fehlt oder Frieden flüchtig ist, da merke ich, dass ich dort noch zu sehr auf mich vertraue. die Frucht von Heiligungsfrieden. Natürlich einmal vom Stand her, dass wir zu Gott kommen können und dass wir wissen dürfen, wir haben Zugang zum Thron der Gnade, aber dann eben auch einen Frieden, der sich so ausbreitet, dass egal was drumherum passiert, egal welche Umstände sind, ich merke, dass ich in Gott gegründet und im Frieden gefestigt bin. Und dann ist es egal, was die neue Corona-Verordnung sagt, dann ist es egal, ob mein Chef mich gerade mal wieder blöd anguckt oder ob mein Ehepartner gerade Probleme hat und ich weiß nicht warum. Ich bin im Frieden, weil ich in Gott gegründet bin. Und das ist das, was Gott möchte. Und das ist die Einladung, die Gott uns gibt, das Werk in uns zu tun, dass wir stehen können. Und dass wir ein Leben leben, was dann wirklich eine Aussage hat, was anziehend ist. Und das geht aber immer wieder durch diese tiefen Täler, wo wir das sehen, was im Licht Gottes noch nicht passt und wo wir denken, Hilfe, wie kann denn das sein? Ich bin 30 Jahre Christ und habe es immer noch nie gerafft. Und dann sage ich, ja, Gott, tu es in mir. Und dann lerne ich in diesem Prozess immer wieder, Gott meint es gut mit mir. Er liebt mich. Und das, was er hier tut, auch wenn es weh tut, und vieles, was Gott heiligt, und wenn Gott heiligt, tut weh. Das sind so typische saure Gurkenzeiten. Da ist das Gesicht wie ein Kieselstein und du kannst gerade nicht anders, als nur so zu gucken, wie du guckst. Du gehst aber durch und du vertraust Gott und sagst, vielleicht ist das das einzige Gebet, was du in dem Moment rauskriegst. Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Aber mach weiter. Mach weiter, Heiliger Geist, tu weiter dieses Werk in mir. Und wir werden erleben, wie wir durchbrechen. Wir werden erleben, wie wir in eine Freiheit kommen. Und wir werden erleben, wie Gott in uns Dinge entfaltet und zur Reife bringt, die herrlich sind und schön. Das ist die Einladung Gottes. Wir brauchen uns bloß ihm hingeben und reagieren, unsere Gedanken immer wieder zu füllen mit Gutem. Um das Bild nochmal von dem Auto zu nehmen, ein Auto, das tanke ich, wenn es ein Benziner ist, nehme ich Diesel. Weil dann geht er kaputt. Unsere Seele, die sollten wir mit Gutem tanken, mit Gutem auffüllen. Das, was uns aufbaut. Das kann gute Gemeinschaft sein. Das kann das Wort Gottes sein. Das kann einfach auch mal ein gutes Essen sein, wo wir merken, dass Gott uns dort begegnet, da drin. Oder was auch immer, gibt unterschiedliches. Gott hat mal zu mir gesagt, als ich mir ein Fußballspiel angeguckt habe und ich mich übelst drüber gefreut habe, hat der Herr gesagt, das ist, weil ich dich liebe. Dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht heilig genug, Herr, der Gedanke kann nicht stimmen. Dann hat der Herr geschmunzelt und dann habe ich verstanden. Gott hat so unterschiedliche Wege, dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt auf diesem Weg. Durch alles Schwere hindurch, durch alle Herausforderungen. Und dazu möchte ich uns einladen, wieder neu wirklich festzumachen, Herr, ich gehe mit dir diesen Weg. Zum Abschluss der Predigt habe ich heute mal was ganz anderes. Jetzt brauche ich mal kurz die PowerPoint. Und zwar als Ankündigung, ich hatte es jetzt im Gemeindegebet am Mittwoch schon mal gesagt, im März, 10. März, das ist ein Donnerstag, startet ein neuer Kurs, den ich mit euch gerne machen möchte. Ich bin gerade schon zweimal Durchgang in diesem Kurs dabei. Einmal hatte ich den im September angefangen für die Solateens, die da gerne weiterarbeiten wollten. Jetzt ist seit Mitte Januar, glaube ich, mache ich den für unsere Jugend. Und im März startet er dann für euch als Gesamtgemeinde, heißt Freiheit in Christus Kurs. Ihr seht hier schon, wenn man sich fragt, ist das jetzt was für jemanden, der erst frisch zum Glauben gekommen ist, oder ist es für jemanden, der schon 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, ob du erst seit Neuem Christ bist oder schon lange. Der Kurs möchte dir dabei helfen, in der Freiheit zu leben, die Jesus für dich errungen hat. Nimm die Wahrheit an, wer du bist, wer du wirklich bist in Christus. Löse persönliche und spirituelle, geistliche Konflikte, die dich zurückhalten, und werde reifer, schneller, als du es jemals für möglich gehalten hättest. Das ist ja das Ziel, das ist dieses Ding. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt ja versuchen, einen geistlichen Sprint hinzulegen und dann innerhalb von dem Kurs komplett heilig sind. Aber es hilft dir, konkret Schritte zu gehen. Machen wir bitte den zweiten. Hier oben seht ihr wonach der Kurs sich ausrichtet. Es geht im Endeffekt das, was wir jetzt durch diese zwei Predigtteile gemacht haben, einmal diesen Stand in Christus und einmal das, was wir dann als Auftrag haben, das wird in diesem Kurs ganz stark darum gehen. Es geht zuerst um deine Identität, wer du in Christus bist. Das ist ein bisschen klein, hä? Endlich, ich stehe hier vorne. Das nächste Mal sitzt alle hier in der ersten Reihe, ne? Dann könnt ihr mitlesen. Sehr schön. Also es geht darum herauszufinden, wie du von innen heraus eine nagelneue Person wurdest. Warum nagelneu? Ah, genau. Das ist es. Können doch manche lesen. Sehr schön. Das war der Test. Herauszufinden, warum du mutig in Gottes Gegenwart treten kannst, wann immer du willst und ohne Angst. Wie nichts, was du tust, Gott dazu bringen kann, dich mehr oder weniger zu lieben. Wie du die Auswirkungen tiefer Probleme aus deiner Vergangenheit lösen kannst, wie du wiederholende Muster oder Sünde durchbrechen kannst, was Gottes Ziel für dein Leben ist, es könnte dich überraschen. Das, was du dann dort herausfindest. Das ist die Idee hinter diesem Kurs. Das ist das, was dort dran wird oder dran sein wird. Mein inwendiger Mensch ist zur Ruhe, zum Frieden gekommen. Der Gott des Friedens heilige euch. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Unsere Identität, dass sie gestärkt wird und dass das ständige Fragen, ob es vor Gott reicht oder nicht, immer in diesem Minderwert zu sein, dass das zu Ende kommt. Und dann gibt es noch eine letzte Folie, da steht auch nochmal ein schöner Vers. Nie zuvor bekam ich auf solch eine verständliche Art erklärt, was Nachfolge und Jüngerschaft wirklich bedeutet und wie ich sie im Alltag umsetzen kann. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gekriegt, was dieser Kurs bezwecken soll oder was in diesem Kurs Inhalt sein wird. Ich hoffe, dass das dann ihr am Ende auch sagen könnt, auch wenn ich es versuche, euch beizubringen. aber das ist was, 13 Wochen geht dieser Kurs, es gibt einen Schrittetag. Da werden wir mal einen ganzen Tag hier zubringen. Es wird wahrscheinlich mal an einem Wochenende sein, wo wir konkret Dinge durcharbeiten werden. Und ansonsten ist es dann immer ein Abend, wo es eine Stunde bis eine anderthalbe Stunde Input gibt mit zwischenzeitlichen Denkpausen, also wo es Diskussionsbeiträge gibt, wo man mal drüber nachdenken kann, manche Dinge vertiefen kann und wo man miteinander ins Gespräch kommt. Dazu lade ich euch jetzt schon herzlich ein, das werde ich jetzt die nächste Zeit immer mal machen. genau, im März startet das und es wäre gut, wer Interesse hat oder wer noch Fragen hat, dass er sich bei mir meldet, weil es gibt dort dann Material dazu. Es gibt ein Teilnehmerhandbuch, es gibt ein Schritteheft, das müsste ich halt vorher bestellen. Und besorgen, dankbarerweise kriege ich das alles hier in der Ecke. Von daher ist das ganz gut. Aber da wäre es gut, ungefähr zu wissen, wie viel ich davon brauche, damit wir das besorgen können. Oder ich besorgen kann. Genau. Das ist eine kleine Infoveranstaltung und eine kleine Werbeveranstaltung. Ich bete mit uns jetzt am Ende nochmal und dann stelle ich euch unter den Segen Gottes. Jesus, ich danke dir ganz sehr, dass du ein Gott bist, der gute Wege für uns hat, der Frieden für uns will, Frieden in unserer Seele, Frieden in unseren Beziehungen, Frieden zwischen dir und uns. Und danke, Jesus, dass du da, was wir wirklich von Herzen sehnen, dass das zutiefst etwas ist, Jesus, was du in uns schon längst tun willst. Danke für diese Sehnsucht, die du in uns legst, dass wir wirklich danach hungern. Ich bete, dass du es immer mehr anfachst. Und dass da, wo wir manche Dinge auch sehen, die noch nicht in dein Reich passen, dass wir dort nicht mutlos werden, sondern dass wir immer wieder neu, ja wirklich von dir ermutigt werden. Immer wieder neu deine Güte erleben und immer mehr von dir verändert werden. Und das, was wir uns Gutes tun oder wo wir dein Wort schauen, dass wir merken, wie es in uns einen Weg geht, wie es in uns Veränderung bringt. Und danke, Jesus, dass du viel tiefer wirkst und viel tiefer handelst, als wir manchmal sehen, verstehen oder wir uns selber kennen. Darüber geben wir dir die Ehre und wir beten dich an, weil du Gott bist und weil du uns erwählt hast, obwohl wir es überhaupt nicht verstanden oder begriffen oder verdient haben. Danke, dass du trotzdem geduldig und gut mit uns bist. Halleluja, wir geben dir die Ehre. Amen. Genau, ich stelle euch mit einem der Verse, die ich euch in der Predigt schon gesagt habe, unter das Wort Gottes. Und zwar aus 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Ich segne euch im Namen des Gottes des Friedens, der euch durch und durch heiligt und euren Geist, eure Seele und euren Leib untadelig bewahrt bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Treu ist der Gott, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Und so geht hin in diesem Frieden und in diesem Bewusstsein der Treue Gottes, dass er mit dir steht und auf deiner Seite ist. Amen.